Was ich heute berichten will, habe ich nicht selbst erlebt. Ich habe es mir nur erzählen lassen. Doch war das, was ich zu hören bekam, so unglaublich, dass ich sicherlich nur den Kopf dazu geschüttelt hätte, wenn nicht die Männer, von denen ich es weiß, ernsthafte Forscher gewesen wären. Obendrein hatten sie auch noch zu allem, was sie erzählten, eine Menge Fotos und sogar einen langen Film vorzuweisen, und auf dem konnte ich dann schwarz auf weiß sehen, was sie erlebt hatten und wovon sie berichteten. Diese Männer waren vor einigen Jahren mit einem Forschungsschiff ganz weit nach Süden, bis an die Küste des Südpollandes oder der Antarktis, wie man dazu sagt, gefahren. Dort gingen sie an Land mit einer Menge Proviant und mit dem Material zum Bau einer kleinen, winterfesten Hütte und richteten sich häuslich ein. Tja, und danach fuhr das Schiff wieder ab und ließ sie zurück, denn sie hatten den Auftrag, ein ganzes Jahr lang in dieser Einsamkeit von Schnee und Eis zu bleiben und das Land und insbesondere das Wetter in diesem Lande zu erforschen. Es war Sommer, als sie dort landeten. Das heißt, was man in der Antarktis, die seit Jahrtausenden schon unter Schnee und Eis begraben liegt, so Sommer nennen kann. Ein Sommer in dieser Gegend unterscheidet sich nämlich vom Winter eigentlich nur dadurch, dass er ein klein wenig milder ist. Gerade so viel nämlich, dass an den Küsten das Eis wegtauen kann, mehr aber auch nicht. Immerhin genügt der schmale, eisfrei gewordene Strand den Seevögeln, die dort zu Hause sind, zum Brüten. Und so sammeln sich denn in dieser milden Zeit die Möwen und wie die Vögel sonst noch alle heißen, zu Tausenden und Abertausenden in großen Brutkolonien und ziehen ihre Jungen auf und bleiben dort bis nur allzu bald die kurzen Sommerwochen zu Ende gehen und zu Anfang März schon wieder der Herbst kommt. Denn so ist es in diesem Lande. Die Jahreszeiten liegen genau umgekehrt wie bei uns. Im Oktober beginnt dort der Frühling und umgekehrt wird es dort zu Anfang März allmählich Herbst. Dann werden die Tage kürzer, die ersten Schneestürme kommen über das Land gebraust, es wird deutlich kälter und die Seevögel beginnen abzuwandern. Das Thermometer sinkt und sinkt. Auf 10 und allmählich sogar auf 20, 30 und 40 Grad Kälte. Dickes Eis bildet sich vor der Küste. Es wird vom Sturm zerbrochen, in großen Schollen ans Ufer geworfen und übereinander getürmt und friert alsbald zu einem hohen, festen Eiswall zusammen, der sich rings um die ganze Küste legt. Breiter und immer breiter wird dieser Packeiswall. Bald reicht er 100 und dann 200 Meter weit ins Meer hinaus, einige Zeit später schon 1000 und 2000 Meter. Dann werden es 5 und 10 Kilometer und schließlich gar 20 und 30 Kilometer Packeisfläche, die das vereiste Land vom offenen Meer trennen. Längst sind auch die letzten Möwen davongezogen. Tot und verlassen liegt jetzt alles Land unter einer dicken Schnee- und Eisdecke. In dieser grenzenlosen, weltenfernen Einsamkeit von Schnee und Eis saßen nun also die Forscher in ihrer engen, kleinen, bis übers Dach verschneiten Hütte und gingen ihrer täglichen Forschungsarbeit nach, und das heißt, dass sie vor allem Tag für Tag ihre genauen Wetterbeobachtungen anzustellen hatten. Bei diesem nach dem Wetter gucken passierte es dann eines Tages, so gegen Ende März, einem dieser Forscher, dass er von weit, weit her über das verschneite Eis langsam und unbeholfen ein aufrecht gehendes, dunkles Etwas heranwatschen sah. Das hatte die Größe eines 2- oder 3-jährigen Kindes. Donnerwetter, was war das? Schnell mal den Feldstecher her. Nun, es war natürlich kein kleines Kind, das da herangestolpert kam, sondern, wie sich bei näherem Zusehen herausstellte, ein großer, aufrecht gehender Vogel, ein Kaiserpinguin. Kaiserpinguine sind, wenn sie aufgerichtet dastehen, mehr als einen Meter hoch und damit bei weitem die größten unter all den verschiedenen Pinguinarten auf dieser Erde. Genau aus der Richtung des fernen Meeres kam der Pinguin heranmarschiert. Er musste also rund 20 oder vielleicht sogar 30 Kilometer weit über das zerklüftete und streckenweise wild übereinander getürmte Packeis herangestolpert sein. Wir wissen von Forschern, die solche Wanderungen über das Polareis gemacht haben, dass sie manchmal nur 2 und 3 Kilometer am Tage vorankommen konnten. Da wird es dem Kaiserpinguin mit seinen kurzen Beinen sicherlich nicht besser ergangen sein, und das bedeutet, dass er vom Meer hier wahrscheinlich 10 oder 14 Tage lang unterwegs war, als er bei der Wohnhütte der Forscher ankam. Als sich unserer Tochter, der Inge, von diesem Gewaltmarsch des Pinguins erzählte, überfiel sie mich sofort mit Fragen. »Warum fliegt er denn nicht?« wollte sie wissen. »Er ist doch ein Vogel und hat Flügel.« »Ja«, antwortete ich, »das ist schon richtig. Jedoch Pinguine können nicht fliegen. Sie sind reine Meerestiere. Dort im Wasser allerdings bewegen sie sich mit einer wunderbaren Schnelligkeit und Gewandtheit. Sie fliegen buchstäblich unter Wasser dahin, und es wird wohl kaum einen Fisch geben, der ihnen entkommen kann. Von Fischen, musst du wissen, und von kleinen Tintenfischen und von schwimmenden Krebsen, ähnlich unseren Krabben, ernähren sich die Pinguine nämlich.« Ja, und hat denn dieser Pinguin nun während der ganzen langen Wanderung über das Eis 10 oder 14 Tage lang überhaupt nichts gefressen, wollte Inge weiter wissen. Nein, antwortete ich, denn das Eis, über das er marschierte, war mehr als Meter dick und hatte nicht die kleinste Lücke, durch die es dem Pinguin möglich gewesen wäre, ins Wasser hinabzutauchen und Fische zu fangen. Oha, meinte Inge. Und das hat er ausgehalten? Ja, sagte ich, das hat er ausgehalten. Und wenn du glaubst, dass eine solche Hungerleistung etwas ganz Unglaubliches wäre, so kann ich dir verraten, dass die Forscher bald darauf mit diesem Kaiserpinguin Dinge erlebten, die noch viel unglaublicher waren. Zunächst kam der Pinguin erst einmal näher und immer näher herangewackelt, und teilweise an schwierigen Stellen auch herangerutscht, indem er sich einfach auf den Bauch fallen ließ und dann mit seinen Flügeln vorwärts paddelte. Ja, und dann machte er auf einer weiten, ebenen Eisfläche, gar nicht weit von der Wohnhütte der Forscher entfernt, Halt. Und da blieb er. Und er stand dort am nächsten Tage immer noch und ebenso am übernächsten, nur war inzwischen noch ein zweiter Kaiserpinguin dazugekommen. Und stell dir vor, am Tage darauf waren sogar noch 3 weitere erschienen. Wieder einen Tag später sahen die Forscher sogar 17 dieser Kaiserpinguine dort beisammen stehen. Und so wurden es von Tag zu Tag mehr, bis nach etwa 14 Tagen, so gegen Mitte April, wohl an die 300 Kaiserpinguine auf dem Eis versammelt waren. Was sie dort wollten? Nun, sie wollten brüten. Mitten im grausigen Polarwinter wollten sie zur Brut schreiten. Am 5. Mai war dann auch wirklich das erste Ei da. Sehen konnte man es allerdings nicht, denn du darfst nicht denken, dass diese Pinguine ihr Ei, eins haben sie übrigens nur, in ein Nest legen, wie es die anderen Vögel tun. Woraus sollten sie denn auch wohl ein Nest bauen, wenn ringsumher nichts als Schnee und Eis war? Und das Ei einfach auf den Schnee oder auf das Eis zu legen, kam natürlich auch nicht in Frage. Dort wäre es bestimmt in wenigen Minuten schon erfroren gewesen. Sagt, was macht die Natur in einem solchen Fall? Nun, sie hat einen ganz neuen Weg des Brütens gefunden. Das Pinguinweibchen nämlich schiebt sich das frisch gelegte Ei sofort mit dem Schnabel auf die Füße und klemmt es sich dort unten zwischen den Beinen in eine Hautfalte. und da es bis auf die Füße hinunter ein dichtes, warmes Federkleid trägt, liegt das Ei dann also in dieser Hautfalte ganz wunderbar geschützt. Einmal kommt es da mit dem Schnee- und Eisuntergrund nicht in Berührung und zum Zweiten wird es in dieser Federtasche zwischen den Beinen gut gewärmt und so erbrütet. Das heißt, nicht vom Weibchen. Das Brüten nämlich besorgt das Männchen. Es übernimmt vom Weibchen das Ei und behält es dann in der Hautfalte zwischen seinen Beinen volle 62 Tage lang. Und das heißt also zwei lange Monate hindurch. Und genau so machen es alle anderen Männchen in der Brutkolonie. Ob diese Männchen denn während der ganzen langen Brutzeit überhaupt nichts fressen, möchtest du wissen? Nein. Wie sollen sie denn? Sie sind auf ihrem Brutplatz doch 20 bis 30 Kilometer weit vom Meer entfernt. Da gibt es nichts für sie zu fressen. Und die Weibchen, fragst du? Was die jetzt tun? Ja, die sind unmittelbar, nachdem sie dem Männchen das Ei gegeben haben, abgewandert. Auf und davon in Richtung auf das ferne Meer. Fast bewegungslos stehen jetzt die alleingelassenen Männchen bei ihrem Brutgeschäft da. Nur wenn die Schneestürme gar zu schlimm mit Orkanstärke und mit einer Kälte von 30 und 40 Grad dahergetobt kommen, rücken sie ein wenig zusammen zu einem großen Klumpen und schützen sich auf diese Weise gegenseitig ein bisschen. Wirklich, es ist ein Wunder, wie sie diese langen, schrecklichen Winterwochen ohne Schutz und ohne Nahrung auf der freien Eisfläche durchstehen. Noch viel größer aber ist das Wunder, dass auf den Tag genau, wenn nach den zwei langen Monaten die Brutzeit beendet und das kleine Pinguinküken geschlüpft ist, die Pinguinweibchen mit einem Mal wieder da sind. Sie sind inzwischen am Meer gewesen, haben sich dort satt und dick gefressen und zum Abschluss noch den ganzen Magen voll Nahrung gestopft und sind dann den mühseligen, weiten Weg zum Brutplatz zurückgewatschelt. Die Forscher erzählten, dass ihnen eigentlich erst jetzt, wo die zurückgekehrten Weibchen neben den Männchen standen, richtig klar wurde, wie sehr die armen Männchen während der langen Zeit des Brütens, die ja für sie zugleich eine Zeit des Hungerns war, an Gewicht verloren hatten. Sie haben sich dann einige Männchen und auch eine Anzahl der zurückgekehrten Weibchen gegriffen und sie gewogen und dabei festgestellt, dass die wohlgenährten Weibchen durchweg über 80 Pfund schwer waren, während die völlig ausgehungerten Männchen, die ja ungefähr 3 Monate lang nichts mehr gefressen hatten, bis auf etwa 45 Pfund abgemagert waren. Laut rufend gingen die zurückgekehrten Weibchen durch die Reihen der Männchen, tippten hier und dort fragend eins von ihnen an die Brust, bekamen aber nirgendwo eine Antwort, bis sie schließlich doch noch ihr Männchen fanden. Das nämlich antwortete auf den Ruf, öffnete danach die Bruttasche und übergab das frisch geschlüpfte Junge an die Mutter. Und die machte sich dann sofort daran, dem kleinen Pinguinkind von dem Nahrungsbrei, den sie vom Meer her in ihrem Magen mitgebracht hatte, die erste Mahlzeit zu geben. Und das Männchen, fragst du? Nun, das machte sich zusammen mit den anderen Männchen sofort, nachdem das Junge abgegeben worden war, genauso auf den Weg zum Meer, wie 2 Monate zuvor das Weibchen dorthin abgewandert war und fraß, bis es den größten Heißhunger gestillt und allmählich wieder an Gewicht zugenommen hatte. Dann stopfte es sich gleichfalls den Magen mit Frisch- und Krabbennahrung voll und wanderte wieder dem fernen Brutplatz auf dem Eis zu, um das Weibchen bei der Fürsorge für das Junge abzulösen. Jetzt war das Weibchen wieder dran, zum Meer zu wandern. Nur kam es diesmal sehr viel schneller zurück, denn inzwischen war es nach 2 Monaten Brutzeit und noch einem weiteren Monat, den das Männchen unterwegs gewesen war, September geworden und damit die Zeit gekommen, wo dort unten in der Südpolgegend der Winter zu Ende geht und das Eis wieder aufbricht. So hatte das Weibchen jetzt keinen so langen Weg mehr bis zum Meer zurückzulegen und konnte infolgedessen auch schneller wieder mit Futter zurück sein. Es war nur gut, denn das Junge war inzwischen ein ziemliches Stück herangewachsen und brauchte schon wesentlich mehr Nahrung. Ja, es war sogar schon so groß, dass es in Vaters Bruttasche keinen Platz mehr hatte, sondern neben ihm auf dem Eis hockte und sich alsbald mit den anderen gleichaltrigen Jungen in einem großen Haufen sammelte. Kindergarten nannten die Forscher diesen Haufen der kleinen Pinguine. Jetzt, wo das Pinguinkind keinen Wärmeschutz mehr brauchte, zogen Vater und Mutter beide zum Fischfang aus. Denn um das immer größer werdende Junge satt zu bekommen, genügte es nicht mehr, dass nur einer von ihnen Nahrung herbeischaffte. Du wirst dir sicher vorstellen können, welch ein seltsames Bild sich den Forschern bot, wenn sie jetzt bis zum Horizont hin, wie in einem langen, dünnen Band, hier, da, dort, einzeln oder in kleinen Gruppen die Pinguineltern zum Meer wandern oder mit frischer Nahrung von dort zurückkehren sahen. Es war ein ewiges Kommen und Gehen. Gottlob wurde diese Futterbeschaffung den alten Pinguinen von Tag zu Tag leichter. Der Frühling machte ja ständig Fortschritte. Immer neue Stücke des mächtigen, breiten Eisgürtels, der den Winter über rings um die Küste der Antarktis gelegen hatte, brachen ab, so dass der Weg ans Meer und zum Fischfang immer kürzer wurde. Inzwischen war das Junge über den Oktober und November hinweg zur vollen Größe seiner Eltern herangewachsen. Tja, und dann kam die Jahreswende und damit der volle Südpolsommer, in dem auch die letzten Stücke des Packeisgürtels zerbrachen und davontrieben. Nach und nach waren die Möwen, die ein halbes Jahr zuvor beim Beginn des Winters abgezogen waren, wieder zurückgekommen. Jetzt wollten sie an der eisfrei gewordenen Küste mit dem Brüten beginnen, während die Kaiserpinguine diese wohl seltsamsten aller Vögel sich mit ihrem Jungen, das mitten im grausigsten Südpolwinter weit ab vom Meer auf dem Eis erbrütet und großgezogen worden war, auf einem der letzten abbröckelnden Eisstücke ins Meer hinaustreiben ließen. Dorthin, wo das Junge im freien Wasser lernen konnte, in pfeilschneller Yacht die Fische und Tintenfische zu fangen.